Nichts weniger als eine lebende Legende heute in der Show. Wir wollen ein Denkmal bauen und wir laden ausdrücklich ein, mal in euren Köpfen nachzugucken, ob ihr irgendeine Beziehung zu diesem Mann habt. Ihr könnt euch dann natürlich sofort in den Kommentarspalten melden oder uns Mails schreiben. Wir geben das alles weiter. Und jetzt ab, rein in die Show.
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Der Amateurfußball ist das Schönste, was wir haben, weil er hält uns zusammen und bietet uns Heimat. Deshalb sprechen wir in allen Formen und Farben darüber. Alles, was dort passiert, wird hier besprochen. Und wir sind zwei normalerweise. Einer heißt Danny Piele. Hallo Danny.
Guten Morgen, Stefan.
Mein Name ist Stefan Michme und wir haben heute eine absolute Legende zu Gast. Ich habe es eingangs besprochen. Ein Mensch, der die 80 schon passiert hat. Ein Mensch, der Generationen von Nachwuchsfußballern in Sachsen-Anhalt geprägt hat. Sogar den einen oder anderen ausgebildet hat, der es dann, wie man so schön sagt, im Amateurfußball höher geschafft hat. Der hat mal höher gespielt, wird ja manchmal so geraunt. Ihm wird nachgesagt, dass seine Technikausbildung einzigartig ist. Über ihn sprechen Trainer in den höchsten Tönen, weil sie sagen, wenn von dem ein Junge kommt, kannst du ihn fast blind nehmen. Ihm wird nachgesagt, dass er hier und da eine Ecke und eine Kante hat. Und ihm wird auch nachgesagt, dass er Günther Braun heißt. Schönen guten Tag, Günther.
Ja, guten Tag.
Schön, Sie hier zu haben.
Ja, ich freue mich mal, eingeladen zu werden, in dieser Richtung auch mal zu sprechen. Ich bin ja nun, bin ja 40 Jahre schon im Beruf tätig. Ja, und da habe ich natürlich auch schon sehr viele Kader gehabt. Und man freut sich immer wieder, wenn einer oben ankommt und oben spielt. Das muss man sagen, ist das größte Talent, was ich bisher nach oben gebracht habe. Das war im Prinzip Minkwitz, der im Prinzip mir sehr viel mir zu verdanken hatte, weil er aus einem kleinen Dorf kam.
Vorname und Stefan, oder?
Stefan Minkwitz.
Ja, habe ich gleich eine Verbindung gespürt. Danny, hast du gemerkt, ja?
Ja, ich würde parallel mal schauen, weil ich würde sagen, ja, okay.
Du kennst ihn nicht, oder was?
Jahrgang 68, nein, kenne ich nicht.
66.
Weil das ist, 66, verstehst du? Weil das ist in diesem Podcast sehr, sehr witzig, weil Danny ist, haben Sie Danny Piele auf dem Schirm als Fußballer?
Den habe ich, klar. Die ganze Entwicklung, die war ja dann, nachdem mir alles Bachlung runterging, hat der dann in Duisburg gespielt und er war dann Jugend-Europameister oder zumindest in der Junioren. Dann hat er gespielt in der DDR-Auswahl.
Stefan Minkwitz, man merkt Ihnen den Stolz an. Wir werden vielleicht das ein oder andere nochmal da nachfragen, aber haben Sie Danny Piele auf dem Schirm? Den da, der neben Ihnen sitzt?
Danny Piele kenne ich zwar den Namen, aber ihn als Fußballer habe ich nicht mehr in Erinnerung. Also es kann sein, dass mir nicht so aufgefallen ist.
Das passt tatsächlich ins Thema.
Soll ich was sagen? Ja. Ich habe ja recherchiert mit diversen Menschen gesprochen, sowohl über Günther als auch dann kurioserweise ging es dann teilweise auch um dich. Und da hat mir jemand gesagt, wenn er mit seinem Talent bei Ihnen in der Nachwuchsabteilung gewesen wäre, dann wäre er Ballon d'Or-Gewinner gewesen.
Eieiei.
Das wurde mir heute gesagt. Ich habe mir fast meinen Kaffee wieder rausgeprustet irgendwie. Weißt du, wer es gesagt hat?
Ja, wahrscheinlich Mario Middendorf.
Mario Middendorf hat das gesagt, von dem ich ganz lieb grüßen soll. Den Sie ja auch, wie ist denn Ihre Geschichte zu Mario Middendorf?
Ja, ich kenne ihn nur aus dem Clubbereich, ja, hat im Clubbereich dann auch trainiert. Dann, da kenne ich Mario Middendorf und habe ihn dann mal verfolgt in seiner weiteren Entwicklung und habe ihn da ein paar Mal geholfen bei seinem späteren Einsatz dann in einen anderen Medien.
Mario Middendorf sagt, ich war ein Student, habe da hinten so ein bisschen rumgeeiert und dann kam auf einmal der Herr Braun an und hat gesagt, komm mal nach dem Club. Und dann sind sie beide, also er verdankt ihnen sehr viel und ist auch sehr, sehr dankbar und hat in den höchsten Tönen von ihnen gesprochen.
Um das vielleicht nochmal kurz zu ergänzen, Herr Braun war damals bekannt für seine sehr, sehr ausgiebige Technikarbeit während des Trainings, also Finten, Sohle, Rückziehfinte, Übersteiger, klassisches Dribbling, das, alles das, was ich nicht kann. Ja. Und wir haben uns tatsächlich nur einmal gesehen oder zweimal war ich da und dann haben sie nur so sehr, sehr skeptisch gefragt, von welchem Verein ich denn komme. Im Auswahltraining, und ich sagte dann von TuS Neustadt. Und zur damaligen Zeit gab es halt nur zwei Vereine, die dafür in Frage kamen für eine Landesauswahl. Das war Fortuna Magdeburg als auch der 1. FC Magdeburg. Und da wurde man dann relativ schnell aussortiert.
Das kann, aber auch an deinem Übergewicht gelegen haben, was du damals hattest.
In der D-Jugend? Da hatte ich so einen kleinen Babybauch. Da hatte ich nur einen kleinen Babyspeck.
Herr Braun, das sagen alle. Die massive Technikausbildung, dass da so ein Wert drauf gelegt wurde von Ihnen. Sehen Sie das selber? Wie fühlt sich das an, wenn Sie das hören über sich?
Ich sage immer, diejenigen, die bei mir trainiert haben, die können zumindest alle jonglieren. Wenn sie auch manchmal, wenn sie auch manchmal nicht Fußball spielen können, aber sie können alle jonglieren. Und ich halte das ja gerade, das Jonglieren, für einen sehr guten Zweig, um zu erkennen, wer was machen will und wer was erreichen will. Ja, natürlich muss man Jonglieren sicherlich auch mal selbst üben. Und wer das eben nicht macht, der kommt in diesen Bereichen nicht weiter. Und das merke ich jedes Mal wieder, wenn ich jetzt wieder Mannschaften trainiere. Ich trainiere ja wieder jetzt im untersten Bereich Mannschaften. So, und ich, bei mir ist jeden Anfang, also nach den Erwärmung, kommt bei mir immer Jonglieren. Nicht nur in 15 Minuten oder sonst was, sondern ich mache das immer dann eine Minute. Ja, müssen die Jonglieren erstmal eine Minute Eingewöhnung, dann eine Minute rechten Fuß, eine Minute linken Fuß, erstmal Eingewöhnung linken Fuß, dann linken Fuß und dann im Wechsel oder in dieser Reihenfolge. Ja. So, das ist mein einfach mein Schluss, dass ich sage, wer da was will, der trainiert das selbst und merkt selbst, dass es dann vorwärts geht und freut sich dann auf über jede Steigerung, die man sofort dann ablesen kann an Anzahl der genialen Berührungen.
Was machen Sie, wenn dann bei jemandem der Ball runterfällt oder sowas? Gibt's dann gleich so?
Nein, da fängt wieder von neu an zu zählen.
Okay.
Ja. Ich höre dann jedes Mal, frage immer die Werte ab, so wie jeder Einzelne hat. Dann mache ich dann noch Leistungsgruppen, dann sage ich immer hier, die nach links, das ist jetzt meinetwegen Bundesliga und die anderen sind dann meinetwegen Kreisliga, so dass ich da auch versuche, im untersten Bereich da ein bisschen so, Ehrgeiz reinzukriegen.
Es gab damals einen Spieler, auch 88er Jahrgang oder 87er Jahrgang, der war auch bei Ihnen mit dabei, ich glaube Ronny Bruinock hieß er, der hatte eine Halbzeitpause
Herr Braun fängt schon an zu lachen.
Im Ernst-Grube-Stadion 1000 Mal jongliert, ohne dass der Ball runterfiel. Das ist irre.
Warum
das
lachen Sie? Also darf ich mal testen, warum Sie lachen? Ja. Das Lachen könnte bedeuten, dass Sie sagen, und dann ist er zurückgegangen in die dritte von Ottersleben. So?
Nein, muss man dazu sagen, Ronny war ein Vietnamese.
Ah, okay.
Ronny war ein Vietnamese und da hat man schon mal wieder gesehen, dass diese viel ehrgeiziger sind als teilweise deutsche Spieler. Ja. So, und der hat wirklich zu Hause jongliert und hat so seine Tausende gebracht. Und ich habe den mal in der Halbzeitpause jonglieren lassen. So, und da war die Viertelstunde um, die Pause haben, da kamen die ganzen Leute rein, da hat der immer noch jongliert. Und dann habe ich natürlich gesagt, er soll jetzt Fuß-Oberschenkel machen, wo das denn nicht geklappt hat. Da habe ich gesagt, er soll Fuß-Oberschenkel-Kopf machen. So, und dann nach 20 Sekunden ist dann der Ball runtergefallen, sodass ich da vom Platz nehmen konnte. Aber der war auch so ehrgeizig und sein Vater war so ehrgeizig. Ja, ich habe ein Turnier gehabt dann in Berlin und da ist gesagt worden, die nehmen auch einige Leute raus, die da jonglieren, nehmen sie raus. So, und da war Ronny nicht der Spieler, den ich, weil er auch ziemlich klein war, wollte ich den das nicht mitnehmen. So, und dann habe ich auch gesagt, Ronny, das Einzige, das ich mitnehme, da kannst du dich beweisen beim Jonglieren. Und dann hat der Vater gesagt, ich sage, pass auf, der kriegt weniger Spielzeiten, aber wegen Jonglieren würde ich den mitnehmen. Ja, also kein Problem, fahr ich hin. Da hat er den nach Berlin gefahren, hat natürlich nachher auch gespielt, ein paar Minuten, aber das hat, ich sag so, ehrgeizig waren die Eltern da auch. Ja, die standen dahinter und haben das gemacht. Ja,
Eltern ist ein schönes Thema. Wir müssen ja nicht uns jetzt hier stringent an die Biografie halten, wenn wir jetzt von Ihnen das schon angesprochen gehört haben. Welche Rolle spielen die Eltern bei der fußballerischen Entwicklung aus Ihrer Sicht?
Eine sehr große. Das ist heute das ganz große Problem. Das ganz große. Bei Eltern sind das heute das ganz große Problem.
Wenn alle Kinder sagen.
Ja. Warum? Kann ich Ihnen sagen? Um 16 Uhr wird heutzutage am meisten trainiert. In den untersten Bereichen müssen die Kinder gebracht werden zum Sportplatz. Also wer ist schon um 16 Uhr von den Eltern da? Ja? Also können die kleinen Kinder können einfach nicht gebracht werden. Aber welche sind da? Das sind im Prinzip mehr oder weniger, darf ich ja den Ausruf Ausländer, eigentlich nicht Immigranten sagen. Ich sage, die haben so viele Kinder, dass die durch die größeren Kinder gebracht werden. Ja? So, und die sind da. Ja? Und die deutschen Kinder, die können eben nicht gebracht werden und die kommen dann später und wollen dann gewisserweise trainieren. Und dann haben sie so viel Verlust gegenüber den anderen, dass man sagt, das reicht nicht.
Also Ihre Beobachtung, Familienkonstrukte mit vielen Kindern, wo dann auch eine gewisse, verschiedene Generationen bei den Kindern sind, da geht es dann so, dass die Älteren die Kinder dann bringen, weil da der Familienkontext einfach organisiert ist, organisierter ist und so. Ich glaube, man muss das nicht mal auf verschiedene Nationalitäten beschränken. Und da, wo halt ein Kind ist, was ja mittlerweile fast die Regel ist, oder nur zwei, da fällt es einfach ein bisschen schwerer. Aber letztendlich geht es wirklich, ist es ja ein Appell von Ihnen an die Eltern, da weiter dabei zu bleiben, ja. Ich hatte jetzt ja eigentlich gedacht, dass Sie irgendwie sowas sagen wie, die pöbeln mir zu viel am Spielfeld rum. Was ist Ihnen egal?
Ja. Na, das ist ja noch alles noch nebenbei, ja. Aber ich sage immer, die Leute, die zum Training kommen, die wollen was. Ja? Und die immer da sind. Da sind die eben die Eltern auch verantwortlich für, dass die Kinder dann ständig kommen. Ja, wenn die Kinder nicht ständig kommen, haben sie wieder da Verluste, dann fühlen sie sich wieder gegenüber den anderen zurückgesetzt. Und das heißt, man setzt sie dann vielleicht auch dann in den Spielen nicht hundertprozentig ein. Warum? Weil sie nicht zum Training waren, weil sie da Verluste haben. Dann ist es doch ganz natürlich, das macht jeder Trainer. Hm. Ja, so. Und dadurch ist da einfach eine einfache Luft drin, was man einfach nicht so schließen kann und wo da irgendwie Entwicklung nicht nahtlos vorangeht.
Trainergeneration aus einer ganz, ganz anderen Zeit. Wir können ja vielleicht gleich mal drauf kommen, wie eigentlich Ihre Trainerausbildung und Entwicklung gewesen ist, weil das geht ja bis zurück, würde ich jetzt mal checken, in die 70er Jahre?
Ja, ich meine.
Also die 70er Jahre des letzten Jahrtausends. Also ich will jetzt hier keinen beunruhigen, aber das klingt schon ganz schön krass, oder?
Das ist richtig. Ich habe ja zu meiner Zeit hat es ja noch keine Sportplätze gegeben, großartig. Oder das heißt, da ist keiner hingekommen. Oder, das war genauso, dass man da auch nicht irgendwo, weil es doch keine großen Sportplätze gab. Ja, und vor allen Dingen, wir mit 8, 9 Jahren ist also nicht eingefallen, irgendwie Fußball zu spielen. Auf dem Pionierpark früher, ja.
Klosterbergegarten,
ja. Da haben sich alle mal so gesammelt. Aber größtenteils ist meine Entwicklung gewesen auf der Straße. Wir durften noch auf der Straße spielen. So, da haben zwar auch einige geschimpft und gebankt um ihre Scheiben. Ja, aber speziell hier in der Klosterbergestraße, da gibt es einen schmalen Steg da innen drinne. Da waren die Eltern sogar teilweise froh, wenn die Kinder da gespielt haben. Auf der Straße, auf hartem Boden. Ja, und da war ich immer derjenige, der mitspielen durfte als Jüngerer. Warum? Weil ich mich jetzt so gestellt habe. Ich habe mich jetzt vorgestellt und dadurch durfte ich bei den Großen mitspielen. Da waren die anderen so neidisch. Die waren immer neidisch. Die durften nicht mitspielen gegen die Großen. Und wir haben mit Stiefel gespielt und nicht mit Sportschuhe oder sonst was. Ja, wir haben wirklich da mit die Großen mit Stiefel gespielt. Und ich stand da als Kleiner gewisserweise im Tor. Und wenn ich da gemuckt hätte, dann dachte ich, da tut mir was weh. Dann habe ich gesagt, pass auf, du spielst nicht wieder. Also muss ich wieder rein. Dann haben sie mir hier einen Fingernagel abgetreten. So, und dann wollte ich da raus. Da wollte ich da raus. Da habe ich gesagt, pass auf, wenn du hier nicht wieder reinstellst, gehst, dann dann lass mal nicht wieder mitspielen. Also war ich wieder da. Ja, ja, so war die ganze Situation früher.
Eine Zeitreise ohne Fluxkompensator, denn wie fühlten sich das für dich an? Also hier sitzen zwei Typen, die waren noch regelmäßig im Pionierpark, ja? Verstehst du? Ja. Deine Hunderunde, die jetzt im Kloster Bergegarten stattfindet. Ja,
richtig.
Wie sind Sie denn damals zum Trainer gekommen? Also was das war und die Motivation auch Jugendtrainer?
Naja, es ging ja im Prinzip dann weiter. Dann habe ich gespielt da bei Motor Magdeburg Südost, und da hat mich einer mit
MSO.
Ja. Und dann hat mich einer angesprochen, dadurch, dass eine Heinrich-Heine-Schule da auf dem Platz auch gespielt habe, hat mich einer angesprochen, ich soll doch mal zum Motor Mitte Magdeburg kommen. Und da habe ich angefangen bei Herrn Brauer zu trainieren, aber auch im Tor. So, ein Tor. So, und ich war ja im Prinzip mit 1,70 oder 1,72, jetzt bin ich 1,70, nicht gerade der Größte. Ja. So, aber ich habe mich da durchgebissen und habe dann auch immer, nicht immer, ich hatte den Mollenauer auch noch vor mir, ja, der auch mit dem Jahrgang war, so dass ich, der war mal ein Jahr älter. Und wenn der Mollenauer raus war, dann durfte ich dann wieder erste Wahl sein.
So, der war ja nicht nur ein Jahr älter, der war auch 30 Zentimeter größer. Ja,
ungefähr. So. Und das war die ganze Situation, dass ich dann immer mal wieder, war eben keiner da, der jetzt meinetwegen besser war, darf ich mich mal so betiteln, dass ich dann vielleicht sogar besser war. Und dann habe ich gespielt. So. Und dann, bei Herrn Kümmel trainiert dann, und wir sind Vize-DDR-Meister geworden, was heutzutage kaum einer weiß.
Ja. Was war das im Nachwuchs, so 14, als 14-Jähriger?
Nee, als 17, 18 Jahre. Also 17, 18, dann weiß heutzutage kaum einer, dass wir da Vize-DDR-Meister geworden sind. Und das war der Kümmel dann, wir waren die Ersten, die Vize-DDR-Meister wurden, und den nachfolgenden Jahrgänge ist nochmal einer Vize und einer ist wirklich auch Meister geworden. Das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, aber wir waren die Ersten, die da mal es geschafft haben, im DDR-Fußball ganz vorne zu stehen. Ja. Also, da war meine Entwicklung. Da hat früher in der Mannschaft hat Krabbe gespielt und Rautenberg ja, das ist Stöcker.
Und das sind Namen, wenn du die googelst, Danny, weil du siehst gerade komplett lost aus. Danny sieht gerade aus, als bin ich näher hingeraten.
Ich fühle mich gerade das erste Mal, dass ich vom Fußball wirklich keine Ahnung habe.
Zeitreise ohne Fluxkompensator, wenn du die Namen googeln würdest, das wird schon schwer, glaube ich, weil da wurde nichts digital erfasst aus der Zeit.
Wolfgang Dürmer ist noch so ein Mann gewesen, der vielleicht noch bekannter ist. Der hat doch auch gespielt, in Wolfgang Dürmer. Ja.
Hier klingelt was.
Ist ja wahrscheinlich Herr Brauns Telefon.
Herr Brauns Telefon ist wahrscheinlich an.
Ja, das ist meins.
Ja, kann das weiter klingen?
Ja. Ja.
Perfekt.
Wer ist denn dran?
Ich weiß nicht.
Bundestrainer.
Ja. kann sein.
kann sein. Aber die Frage ist halt wirklich, also damals war es ja wahrscheinlich auch so, als 17-, 18-Jähriger, heute ist es ja so, bist als 17-, 18-Jähriger ein großes Talent, dann kommt sofort der Männerbereich und versucht dich da mittrainieren zu lassen und so weiter. Das war ja in eurer Zeit komplett Geschichte. Da wurde doch kein 17-Jähriger zu euch mit in die erste Herren dann genommen, oder?
Doch, einige sind da hochgenommen, richtig.
Ja?
Aber für mich als Torwart war die Laufbahn natürlich da beendet.
Mit 1,70?
Ja, 72. Mit 1,70 war es beendet. Ich habe dann noch ein paar Spiele in der Reserve gemacht. Damals gab es ja noch eine Reserve. Ja, aber da war auch Knobbe noch Torhüter, der dabei stand. Also da war für mich Ruhe. Ja. Also da war für mich die Zeit gelaufen.
Und dann Trainer.
So, und dann, muss man zu sagen, das ist so meine Entwicklung. Ich habe eigentlich nur Grundschule gemacht, dann hatte ich eine Schule. Und dann habe ich Mittelschule nachgeholt. Dann habe ich die Hochschulreife nachgeholt. Das habe ich alles gemacht, dann zusätzlich. Und dann kam die Situation, dass das Angebot kam, hier an der Außenstelle DFK. Da habe ich an der Außenstelle DFK 5 Jahre studiert. So.
Und Magdeburg hatte zu dem Zeitpunkt eine Außenstelle.
Außenstelle, ja.
Also für alle, die jetzt jünger sind. Ich versuche immer nur, alle, die jünger sind als Danny und so weiter, hier noch mit reinzuholen, weil hört euch das ruhig weiter mit an, weil das ist eine unfassbar spannende Entwicklung. Und vielleicht habt ihr ein bisschen unterhaltsamen Spaß dabei, aber mitnehmen kann man definitiv auch was. Der FK, damals das absolute Nonplusultra, was in der Sportausbildung, in der Sportwissenschaft gab, wer an der DHFK war, das war meistens auch ein Leistungskader etc. Ja. Und die hatten damals hier in Magdeburg noch eine Außenstelle, okay. Ja. Und da haben sie dann, okay.
Ja, waren im Prinzip Leichtathleten, war ja alles. Es ging ja auch darum, dass wir uns als DDR so präsentieren, dass wir mehr oder weniger mitsprechen können im Sport mit allen Nationen. Darum ging es ja. Und wenn man die Entwicklung mal gesehen hat, in diesem Bereich, da waren wir Erster oder Zweiter bei den Olympischen Spielen.
Aber beim Fußball nicht so, oder?
Beim Fußball nicht. Da hat ja gar keiner Interesse gehabt. Warum? Das war viel zu teuer. Das war viel zu teuer. Ja, darum ging es, die Einzelsportarten, wo ich schwimmen, wo ich so viele Medaillen kriegen kann. Ja, in jeder Stilart mehr oder weniger, so wie Medaille. Das war wichtig. Fußball war mehr oder weniger Randkarte. Das hat man gar nicht entwickelt. Warum so entwickelt? Jedenfalls, das habe ich gesagt, das läuft schon irgendwie, aber da müssen wir ja 30 Mann, die kriegen eine Medaille. Da schicken wir 25 Mann mit zu Olympia und die kriegen alle eine Medaille. Aber im Paket ist das auch trotzdem das eine Medaille.
Obwohl man fairerweise sagen muss, eine olympische Goldmedaille gab es mal für eine Fußball-Nationalmannschaft, eine DDR-Nationalmannschaft.
Richtig.
Martin Hoffmann mit dabei.
Mit Martin Hoffmann.
Ja. Ja. Vom 1. FC Magdeburg. Ja. Den kennst du aber.
Den kenne ich, ja.
Oh Gott sei Dank. Gut, ja. Aber warum dann Fußballtrainer?
So, meine sportliche Ausbildung, die war ja grundsätzlich in Richtung Fußball. Mhm. Und dann gab es die ganzen Stützpunkte. Ja, dann gab es die ganzen Stützpunkte und das war mein Aufhänger, dann in diesen Stützpunkten zu arbeiten. Ja, das war mein Aufhänger.
Wie viel gab es damals in Braunschweig für Stützpunkte?
Es gab in ganz DDR oder
in Sachsen-Anhalt.
In Sachsen-Anhalt.
Das war der Bezirk Machtruhig damals.
So, okay. Nee. Hier gab es ungefähr, ich glaube, 9 oder 10. Also die großen Kreise hatten alle einen Stützpunkt.
Jetzt mal, aber warten Sie mal. Die Stützpunkte, also in welcher Zeit sind wir jetzt? Nicht, dass wir hier hin und her wursteln.
Das war DDR-Zeit.
Die DDR-Zeit, und da hieß es doch Bezirk Magdeburg, da gab es doch keinen Sachsen-Anhalt, oder?
Nee, das war erst Magdeburg, klar.
Genau.
Ja, ja.
Das nicht verwechseln.
Ja, alles. Magdeburg, Halle, genau. die haben alle einen Stützpunkt gehabt.
Okay, gut.
Ja, so. Und wir hatten in Magdeburg 2 Stützpunkte. Ja, einen Nord und einen Süd. Einmal bei MSO
ja.
Und einer bei TUS.
Okay.
Ja. So, das war ja, die haben dann auch mit mehr oder weniger da trainiert. Ja.
Wie war denn da das Förder- und Auswahlsystem, war das das Sichtungssystem? Das war doch trotzdem relativ ausgebildet, oder?
Ja, wir sind in die Schulen gegangen.
Mhm.
Wir sind in die Schulen gegangen und haben dann da so eine Art Vortraining gemacht. So.
Wie sah das aus?
Das sah im Prinzip aus, dass wir nach dem Unterricht, wenn die Kinder mehr oder weniger im Hort waren, mhm, haben wir die Erlaubnis gekriegt, die Kinder aus dem Hort rauszunehmen. Die waren begeistert, dass sie was anderes machen konnten. So, und dann haben wir die trainiert in der Halle.
Mhm.
In der Halle haben die dann da trainiert, jedes Mal von um 1, wo die, oder um 2:30 bis um 2:30, immer vielleicht eine Dreiviertelstunde, haben wir die trainiert. So. Und daraus habe ich das den Vereinen angeboten. Ja, habe ich die mehr oder weniger zu den Vereinen delegiert und dann haben die Vereine diese Leute übernommen und haben die weiter trainiert und sind dann im Prinzip was geworden. Ja, oder sind sie beim Fußball geblieben.
Ja. Danny, du redest hier seit wir uns kennen davon, wir müssen in die Schulen, wir müssen da hin, wo die Kids irgendwie sind und müssen das irgendwie möglich machen. Gab's schon mal. Alles ja. Irgendwie. Es war gut, oder?
Hat scheinbar besser funktioniert als aktuell.
Ja, also man kann die Zeit nicht vergleichen. Wir dürfen natürlich hier auch nicht den Eindruck aufkommen lassen, als würde das jetzt hier eine früher war alles besser Sendung sein, weil das ist nicht, aber es ist halt einfach spannend. Und haben Sie einen Eindruck, warum das irgendwann aufgehört hat zu gucken? Hat das was damit zu tun, dass dann so nach der Wende so ein politisches Dogma draufgerechnet wurde, dass es vielleicht auch gab? Oder war es zu teuer? Oder woran lag das?
Es lag eindeutig dran, dass es zu teuer war. Das heißt, dass man erstmal nicht das alles übernehmen wollte. Ja. Erstmal immer unternehmen. Die Breite hat dann auch gefehlt, um das zu machen. Und vor allen Dingen, wer konnte denn das? Die Arbeit da zu machen um 12:30, um 13:30, das konnte nur ein Hauptamtlicher machen. Mhm. Das konnte kein anderer machen. Ja. Also sind das habe ich auch mehr oder weniger aus persönlichen Antrieb, weil ich ja Leute delegieren wollte. Ich wollte ja welche, wollte nach oben anbringen. Ja. Also habe ich das von mir aus gemacht, dass ich da in die Stützpunkte reingegangen bin oder in den Schuljahren reingegangen und habe mir die Leute geholt. Ja. Und habe dann zum Club delegiert. Ja. Ich habe dann zum Club delegiert, alle, die dann, da haben wir dann immer so Tests gemacht, hier von den beiden Stützpunkten und dann hat sich dann der Club die Besten rausgesucht und die haben dann als Club gespielt. Und das ist heute nicht viel anders. Der Club hat ja heute ja keine E-Jugend mehr, mhm. Ja, sondern das ist aber das andere. Wir bilden die aus. Ja, und jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel einen Mann, da sind sie auch schon wieder hinterher, dass sie den haben wollen. Ich meine, ich habe nichts dagegen, dass sie den haben wollen.
Aktuell sind Sie bei TuS Neustadt, richtig?
Ja, ich bin bei TuS Neustadt, mache ich jetzt noch die erste E-Jugend.
Genau, und da möchte jetzt jemand den Jungen haben.
Ja. Und dann, der soll im Prinzip dann im nächsten Jahr dann delegiert werden oder zum Club kommen. Ja.
So. Das klang so ein bisschen wie... Nee, den gebe ich nicht her oder so.
So ungefähr könnte man das denken.
Weil es zu
jetzt
früh ist
noch
für
nicht.
Dich?
Jetzt ja, noch genau. Nicht. Ja, oh. Jetzt noch nicht. Erstens mal weiß ich nicht, was der Club da vor Trainer hat, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Weiß ich nicht. Und ich meine, es ist sicherlich für den Verein dann erstmal ein großer Rückschlag. Ja. Und vor allen Dingen, man weiß nicht, wie die dann zwei Jahre später. Wenn sie da dann in die C-Jugend, ja, in der C-Jugend, dann ist das in Ordnung. In der C-Jugend ist das in Ordnung. Dann können die auch profimäßig trainieren da, trainieren fünfmal dann meinetwegen da an der Schule. Ja, das ist etwas möglich. Dann kommen wir mit unseren zweimal oder dreimal Training nicht aus. Das ist richtig. Aber jetzt in dem Alter, ja, da möchte man die Kinder natürlich nicht gern hergeben.
Ist das auch Ihre Haltung, weil Sie der Meinung sind, dass dann da so ein bisschen auch der Spielspaß schon verloren geht, wenn man zu früh dann in so eine Art Profi-Umfeld reingesteckt wird?
Ja, das ist was anderes. Klar, die haben andere Möglichkeiten, denn gegen andere Mannschaften noch zu spielen. Okay. Wir spielen mehr oder weniger hier in dem kleinen Bereich und wenn wir mal eingeladen werden zu Turnieren, dass wir im größeren Umfeld mehr oder weniger uns testen können und uns beweisen können. Ja. Aber der Club hat natürlich andere Möglichkeiten, andere einladen. Ja, und das ist natürlich dann auch was wert, wenn man dann auf höherem Niveau spielt. Ja. Aber die Frage ist immer, wie werden die Kinder unten trainiert? Ja, wenn sie guten Übungswert haben, ich sage, dann schaffen die das zwei Jahre später auch. Ja.
Ich finde die Begrifflichkeit Übungsleiter, das klingt auch immer so richtig schön wie früher, schön aus der alten Zeit rübergerettet. Ja. Mich interessiert, wenn Sie in den Schulen so unterwegs waren, ja, dann haben Sie ja so einen Laserblick und haben dann geguckt, was musste jemand haben, damit er Ihnen auffällt? Gibt es da so eine standardisierte Abfrage-Sache in Ihrem Kopf gewesen, dass Sie gesagt haben, okay, der ist groß und schnell, der kann sich auch noch dazu bewegen. Oh, beim Jonglieren hat er auch dreimal den Ball nicht runtergefallen lassen. Oder wie machen Sie das?
Tatsächlich war beim Jonglieren nicht das Maß, weil es in diesem Altersbereich sowieso nichts bringt eigentlich. Ja. Aber im Grunde und Ganzen guckt man natürlich auf Beweglichkeit, auf Schnelligkeit und Größe kommt eigentlich erst später. Ja, Größe braucht man eigentlich ja später, aber.
Versprechen Sie mir das, weil ich bin jetzt 53 und warte immer noch.
Ja,
manchmal.
Vielleicht kommt einer.
Welche Motivation haben Sie jetzt immer noch Trainer zu sein?
Ja, ich muss sagen, vor 3 Jahren ist meine Frau gestorben und da war ich froh, dass ich irgendwie was machen konnte. Ich sag, da war ich froh, dass ich jeden Tag raus war und habe dann trainiert, manchmal drei Mannschaften. Ja, also Stützpunkt trainiert. Ich habe dann eine Mannschaft trainiert und habe dann noch die Herren trainiert. Ja, so, das hat mich abgelenkt. Das hat mich abgelenkt und ich war raus und so. Und dabei ist wie andernfalls habe ich heute noch mehr oder weniger Spaß daran, die Kinder zu trainieren. Ich habe in Angern trainiert, mit drei Mann anderthalb Stunden. Mit drei Mann.
Herren oder Junioren?
Herren. Ja. Herren trainiert mit anderthalb Stunden.
Denny Pieler hat die Gruppe jetzt schon verlassen.
Ja. Ja, und das ist das. Und wir sind aufgestiegen, muss ich auch dazu sagen.
Wir sind drei Mann.
Wir sind aufgestiegen, aber ich habe da durchgezogen. Ich habe natürlich auch gutes Geld gekriegt, muss ich auch dazu sagen. Ja. Ich habe gutes Geld gekriegt, das war auch natürlich Motivation. Aber das hat einen noch immer nicht befriedigt.
Also entnehme ich bei Angern Rogetz, gibt es gutes Geld.
Dass du dich immer nur für diese Scheiße interessierst.
Also du musst deinen Horizont erweitern.
Wann hat denn das bei Ihnen eigentlich angefangen, dass Sie gemerkt haben, okay, irgendwie was mit dem Geld spielt jetzt hier eine andere Rolle? Weil zu DDR-Zeiten war ja eigentlich alles durchfinanziert, entweder durch Kooperationen mit irgendwelchen Betrieben oder so, oder man war halt in einem Verein, in einem großen, in einem Stützpunkt oder sowas.
Ich war ja immer hauptamtlich.
Genau.
Ja, weil ich war ja immer hauptamtlich schon. Da gab es ja diese Stützpunkttrainer. Das heißt, erstmal war ich hier so Trainer, erstmal beim Club angestellt. Ja. Ich war dann auch.
Der war vom SKL dann finanziert oder sowas, ja? Oder vom Skat? Oder?
Weiß ich, jeder Club finanziert war. Jedenfalls bin ich dann über das System auch hier Stützpunkttrainer oder wie wir da laufen sind, weiß ich noch nicht mal. Aber ich.
Geld kam
eben so. So, das war ja auch diese Zeit, wo diese Wende war. Da musste ich ja dann irgendwie was anderes machen. Da gab es dieses Stützpunkt-Ding, da hat man eigentlich die Stützpunkte links liegen lassen. Ne? Das war ja meinetwegen ein großer Fehler, dass man das Gebäude hätte man erhalten müssen als sehr gute Grundlage für alle Sportarten. Ja, heutzutage müssten sie am liebsten das wieder aufbauen, wissen auch nicht, wie sie es machen sollen, wie sie es bezahlen sollen. Ja. So, jetzt haben sie es nun versucht im Fußball mit diesen Stützpunkten. Ja, andernfalls muss ich auch dazu sagen, manchmal frage ich mich, wo die alle bleiben, ja, die da im Stützpunkt trainiert haben. Ja, denn einige kommen ja sicherlich oben an, das ist richtig. Und einige spielen eben wie im Barleben oder in Heilsleben oder in Dings, aber das ist ja nicht das, was wir eigentlich wollen. Ja, dass sie dich da das nicht spielen, dass die da spielen. Mhm. Andernfalls sage ich auch, jetzt beim Club, wenn ich ja verantwortlich wäre beim Club, das müssen wir sicherlich wieder schneiden, dann sage ich.
Warum müssen wir das schneiden?
Herr Braun, wir werden das nicht schneiden.
Herr Braun, wir schneiden das nicht.
Aber das sage ich immer, wer kommt denn nun vom Club aus dem Nachwuchs? Wer spielt dann am ersten? Oder wer spielt überhaupt, wer kommt da überhaupt noch nach oben?
Also aktuell ist es ja genau einer, glaube ich, der jetzt hochgeführt wird. Sportkamerad Bars, glaube ich.
Bars hat jetzt mal angeklingelt, ist aber
genau,
und den Magdeburg. Aber er hat, ich weiß nicht, wie lange der hier trainiert hat bisher. Ja? Mir geht's die hier trainiert haben, ja? Und nicht von irgendwo anders kamen, sondern hier trainiert haben und kommen. Und das ist eben auch so, dass manchmal die Kinder aus der Stadt, die man hier hat, nicht diese Motivation haben als andere. Ja, die von auswärts kommen, die haben eine viel größere Motivation manchmal. Ja,
eigentlich seltsam, oder? Weil als Magdeburger Junge will ich doch dann bei den Größten der Welt auch spielen.
Nennen Sie mir einen Magdeburger Junge aus unserer Mannschaft.
Jetzt im Moment?
Ja.
Da ist kein Magdeburger dabei.
Ja.
Der Torwarttrainer, glaube ich. Ist Tuschi Trainer? Oh, ja,
Tuschi. Ja. Der ist da.
Ja.
Und der Betreuer, der ist
hoch. Heiko Horner.
Heiko Horner. Oh, darf ich was fragen? Darf ich schon was Lustiges fragen? Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber ich bin ja seit fast 15 Jahren Hallensprecher beim SC Magdeburg, ja, bei den Handballern. Und ich habe mit dieser Flachpfeife von Heiko Horner ein ganz langes Gespräch geführt und der hat immer nur gesagt, ich werde niemals zum Handball gehen, weil das ist der Geräteschuppen, da gehe ich nicht hin. Teilen Sie das?
Ja, Heiko Horner ist den habe ich manchmal trainiert.
Wirklich?
Ja, klar.
Hat er erzählt, er hat gesagt, er war fußballerisch nicht so.
Nee, nee, die haben mal trainiert. Das ist jetzt einfach wieder mein, beim Club, da sind doch die, haben doch die Werksmannschaften hier. Da hatte der Club nur die erste Mannschaft.
Genau, ja.
So. Und wollten sie eine zweite Mannschaft machen. So, dann haben sie eine Werksmannschaft genommen und die hat dann als zweiter Ding, die haben ganz unten angefangen in der zweiten Kreisklasse. Die sind dann aufgestiegen in die erste Kreisklasse, so, und dann hatten die keinen Trainer. Da hat nämlich Bodendorf noch gearbeitet und Bodendorf ist dann weggegangen und dann hatten die gebarmt und dann haben gesagt, wir haben keinen Trainer und so weiter. So, dann habe ich die gemacht. Und dann sind sie aufgestiegen in der ersten Kreisklasse. So, ersten Kreisklasse. Und da war unser Schmidt war der Trainer. Und hat gesagt, der ersten war Schmidt-Trainer. So, und ich habe die dann trainiert. Und er hat mir versprochen, hat gesagt, pass auf, wir zahlen 5.000 für einen Aufstieg.
Für ja, euch, für die Nachwuchstruppe, also für die zweite Truppe.
Für die Mannschaft.
Ja.
So, und ich habe dann eine Aufstellung gemacht. Ach so, der hat so und so viel trainiert, der hat so lange trainiert, so eine Leistung gemacht und so weiter, habe ich ihm das Blatt abgegeben. Und so hat er gesagt, was, das habe ich gesagt. So hat er abgestritten, dass er gesagt hat. Haben wir natürlich wirklich Pfennig gesehen und die anderen waren einmal im Laufen gemacht.
Ich habe mal gehört, ich habe ja keinen Einblick, ich weiß nicht, was euch war. Ich habe mal gehört, dass der Herr Schmidt ganz gut mit Geld umgehen konnte, wenn es um ihn ging. Also ich habe sogar gehört, dass der als Berater für Spieler gearbeitet hat, die er selbst eingekauft hat und quasi dann bei Spielern mitverdient hat. Stimmt sowas? Also könnt ihr euch sowas vorstellen?
Hundertprozentig.
Ja.
Das kann ich bestätigen.
Ja. Das ist sehr clever von dem. Und dann hat er euch die lächerlichen 5.000 nicht gegeben oder was? Ja. Ich verabscheue ihn.
Der Mann hat ein Auto gekriegt, wo er mitfahren konnte, jedes Mal der hat ja da an der Nordsee gewohnt. So, da ist er mal hingefahren. So, dann haben sie eine Fahrerlaubnis weggenommen. So, und dann haben sie ihn jedes Mal abgeholt, hingefahren und so weiter und so fort. So, und dann hat er es fertig gemacht, einen Trainingslager zu machen und hat eine Trainingslager gemacht und hat allen noch eine andere Frauenmannschaft, die irgendwie daneben trainiert hat. Da war er auch noch Chef und hat auch noch kassiert. Und er war dann seine Frau, die war auf immer Managerin. Die ganzen Spieler, die gekauft wurden, sind alle über seine Frau gelaufen, hat seine Frau das Geld gekriegt.
Als Berater-Honorar. Als
Berater hat den sie gekriegt. Also,
klingt compliance-mäßig also, interessant.
Jetzt weiß ich, wo diese neumodischen Spielerberatungsfirmen herkommen.
So die sich nicht, Digga.
Sagt ihr alle,
ja, lassen wir drin.
Aber warte, das sind die seligen 90er gewesen. Da wurde ja dann auch gelernt und wurde ja einiges irgendwie auch besser gemacht.
Welche Vereine sind noch in der Vita dazugekommen bei Ihnen?
Na, ich hatte dann ja beim Club gespielt, so muss man auch mal sagen, dass ich da so ein bisschen aufgehört habe. Das lag dann an den jetzigen Jugendtrainer, der Jugendleiter, der jetzt wieder da ist, Herrn Müller. Ja, da habe ich mich da abgesondert so, und bin dann lieber dann nach TuS gegangen und habe dann auch weiter Stützpunkte trainiert. So, und dann habe ich mal Seehausen diesen Mal an mich herangetreten.
Seehausen-Börde oder Altmark?
Seehausen-Börde. So, die haben mal mich herangetreten. Die habe ich dann vom Abstieg bewahrt.
Landesklasse?
So. 2009, 2010. Rückrunde. Der Retter. So eine Art Retter waren sie da.
Ja, hab da trainiert und hab dann die sind auch mal an mich herangetreten, hier Angern. So, Angern, da habe ich einen Aufstieg dann mit denen gemacht. Also, das war aber der Zeit, wo ich aufgestiegen bin. Und dann haben sich alle mal gefreut und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, entschuldige mal, ich hau hier ab. Da haben sie dann natürlich das nicht verstanden. Dann habe ich gesagt, herzlich hervorragend, wir sind aufgestiegen, alles. Aber wenn ich hier von Magdeburg hierher fahre und trainiere mit drei Leuten oder mit sieben Leuten oder mit fünf Leuten, anderthalb Stunden, das ist alles schön für diejenigen, die da sind, aber mich befriedigt das nicht. Ja, und dann bin ich nach Seehausen gegangen. Ja. Und da war auch ein guter Förder, darf ich mal so sagen. Ja.
Ist so geil, wie dein Kopf sofort in seine Richtung ging.
Ja, ich versuche gerade, in welche Richtung Förderer geht, jemand, der jemanden.
Als ob du das nicht wüsstest. Als ob du das nicht wüsstest.
Der hat zwei Söhne gehabt, die da gespielt haben. Und der hat mehr oder weniger den Verein gesponsert.
Ja. Herr Braun.
Ja. Ich würde gerne noch weitergehen. Ich habe da nämlich heute Morgen eine spannende Story zugehört. Sie haben auch mal ganz kurz die Frauenmannschaft damals noch des MFFC trainiert.
Ja.
Und da habe ich heute Morgen erfahren, dass sie dort ein sehr skurriles Training gemacht haben. Sie haben die Trainingsgruppe geteilt und eine Trainingsgruppe hat 1,5 Stunden einen Torschuss gemacht und die andere Trainingsgruppe musste 1,5 Stunden sprinten.
Das stimmt, ist falsch.
Das ist falsch. Hätte mich jetzt auch tatsächlich gewundert, weil mir wurde auch noch gesagt,
dass urbane Legende.
Dass die Gruppen auch nicht getauscht haben. Das heißt, die in der zweiten Gruppe waren, mussten 90 Minuten lang sprinten, die Frauen, und die anderen Frauen konnten einfache Fündbewegungen machen und den Ball, wie ich heute Morgen hörte, in die lange Ecke schieben.
Das war noch nie mein Ding. Also, da wird sowas gesagt, das möchte ich hören. Die klage ich an.
Aber wie sind Sie zu der Frauenmannschaft gekommen?
Das war auch wieder eine Situation, das war Herr Laube. Herr Laube war ja da irgendwie dann in der Leitung da mit drin und da gab es dann Trainerprobleme, weil da auch was war mit den Damen, gab es da ein paar Probleme und da ist der Trainer dann weggegangen oder ist weggelobt worden und da hat Herr Laube an mich herangetreten und hat gesagt, ob ich das da nicht mal machen kann. Dann habe ich gesagt, gut, ich mache das ein halbes Jahr. Bis zum Ende der Saison mache ich das. Und dann ist aber gut, dann müsst ihr einen neuen haben. So. Und dann habe ich die Damen damit trainiert. Plus, da muss ich sagen, die Damen haben mich vom ersten Tag abgelehnt. Also generell ist da wirklich so gewesen, dass die mich immer abgelehnt haben. Also
wenn Sie jetzt selbstkritisch gucken müssen, warum?
Von der Leitung, die haben mich ja mehr oder weniger kaum gekannt. Aber es ging im Prinzip darum, die wollten mich einfach sterben lassen. So, warum? Weil die waren geeigt auf den
Trainer davor.
Den Trainer davor. Ja? Und der hatte natürlich auch noch eine Beziehung mit dem Mädchen da. Ja? Ich weiß noch, wie der hieß.
Wir lassen meinen Namen lieber weg, weil das klingt juristisch wackelig, was wir hier besprechen. Also ihr Eindruck ist gewesen, dass sie einfach den alten Trainer wieder wollten und dass sie keine Chance hatten.
Richtig. Ja. Aber es ging darum, dass ich hatte noch nicht mal das Passwort. Ich hatte noch nicht mal das Passwort da, um da reinzukommen und die Spieler da gewisserweise überhaupt mal kennenzulernen oder sowas. Die haben mir dann noch nicht mal das Passwort gegeben. Ich sage, durch Zufall bin ich nachher drauf gekommen, weil verschiedene mir dann gesagt haben, das könnte die Nummer sein. Und dann habe ich das
so, um in die Tür reinzukommen oder was?
Ja, und die Spielerliste reinzukommen, ja. Habe ich da oben gestanden. Wusste nichts. So, dreimal, viermal probiert.
Aber wissen Sie was, Herr Braun? Vielleicht waren Sie ja dann mal so sauer, dass Sie gesagt haben, na, die lasse ich jetzt 1,5 Stunden lang spritzen. Vielleicht ist es ja doch passiert. Aber ich habe mal eine Frage, weil das habe ich nämlich von Leuten auch gehört, wo ich mich erkundigt habe über Sie, die halt gesagt haben, am Anfang, wenn junge neue Jahrgänge kommen und die Eltern und die Spieler, die haben immer erstmal Angst vor ihnen. Und dann sind auch die Eltern mitunter, denken dann, oh, wie spricht denn er und so weiter. Und meistens dann nach einem halben, dreiviertel Jahr oder so, wurde mir übermittelt, können Sie ja bestätigen oder auch sagen, dass es nicht so war, dann fahren Sie schon mal auch mit den Eltern oder sowas in Urlaub und dann finden die Sie gut und laden Sie zu Kaffee und Kuchen ein. Ist das so richtig in der Entwicklung?
Ja, zumindest in einer Mannschaft ist das ja gewesen, okay. dass ich mit den Eltern in Urlaub bin. Aber da waren nicht nur einige Eltern, da waren mindestens sieben Elternteile mit.
Okay.
Ja, da sind wir nach Kroatien gefahren, das hat aber wieder damit zu tun, dass eine Dame, Frau...
Keine Namen, keine Summen.
Ja, gut, keine Namen, was im Reisebüro gearbeitet hat. Und er hat gesagt, na, sie fährt da hin. Und dann, oh, wir wollen da auch mitfahren. Und dann ging das los. So. Und da habe ich mich dann kurz vor sie entschieden, dass ich da auch mitfahre.
Ja, weil meine Frage hatte natürlich einen anderen Hintergrund, weil der Fußball hat sich ja verändert. Und auch die Ansprache zu Fußballern und sowas hat sich verändert. Wie haben Sie persönlich oder wie nehmen Sie persönlich das wahr? Gehen Sie da eine Entwicklung mit oder sagen Sie, ich bin Günter Braun, ich habe die und die Erfolge, ich bin jetzt auch über 80 und entweder nehmt er mich so, wie ich bin oder fahrt doch nach Kroatien, keine Ahnung. Wie sehen Sie das, wie empfinden Sie das?
Na, zu diesem Zeitpunkt habe ich das so als ganz gut empfunden. Also das war mit der beste Urlaub, den ich mit dir gemacht habe, mit dem ganzen. Ja. Da war jedes Mal Stimmung, Wir hatten da alle mal einen Tisch zusammen.
Welcher Verein war das, Herr Braun?
Das war der Jahrgang Schwärmer. Schwärmer.
88 Jahrgang.
Ja, Schwärmer. Katrin Schwärmer ist ja die Mutter.
Und den Namen doch gesagt.
Die Mama von Felix.
Von Felix Schwärmer,
Schiedsrichter.
Ja.
Der Schiedsrichter macht.
Spitzname Tower.
Der hat bei Herrn, das ist eine geile Geschichte. Felix Schwärmer hat bei Günter Braun es nicht geschafft, mehr als 99 Mal zu jonglieren und ist deshalb Schiedsrichter geworden.
Das war, und ich glaube, Herr Braun, waren Sie daran denn auch schuld, dass er dann Schiedsrichter geworden ist?
Nein, das war ich sicherlich nicht. Aber ich
habe ja vor allem Schuld, das klingt wie was Schlimmes.
Felix war kein schlechter Fußballer in seinem Jahrgang, der war
Er war in der E-Jugend.
Oder E-Jugend, genau.
Er war in der E-Jugend und war mein bester Torschütze.
Beim Club, oder?
Ja, beim Club. Er war der beste Torschütze links. Er war sehr groß, konnte links und rechts schießen. Ja, war zwar ein bisschen behäbig, war nicht unbedingt schnell, aber er war zu diesem Zeitpunkt einer derjenigen, die da die Tore gemacht haben. Seine Entwicklung. Und er hat ja dann mit 14 Jahren schon die Schiedsrichterausbildung gemacht. So, ich weiß nicht, ob das daran lag, dass er jetzt so zweigeteilt war und wusste nicht ganz genau, was man. Da ging aber so seine Leistung ging dann, also bis zur Schüler, möchte ich fast sagen, so zurück. Ja, also dass du denkst. Und da habe ich gesagt, ich sage, pass auf, mach lieber deinen Schiedsrichter, denn hier kommst du, so mit dieser Leistung kommst du oben nicht an. Ja.
Aber der 88er Jahrgang, Herr Braun, der war ja wirklich ein sehr, sehr guter beim 1. FC Magdeburg, ja. Der ging ja bis die A-Jugend, die war fast noch durchgängig ab der E-Jugend an zusammen und haben die nicht einen riesen Erfolg gehabt in der A-Jugend oder in der B-Jugend, der 88er, 89er Jahre?
Ja, das habe ich nicht mehr ganz so auf dem Schirm, was da mit allen gewesen ist. Und ich habe ja die nicht hundertprozentig weiterverfolgt. Ich habe ja nur, beim Club habe ich die erste E gemacht und die erste D-Jugend. Ja, das war auch so eine Sache. Erste E und erste D. So, zu trainieren bin ich immer dahin gefahren und dahin gefahren und dahin gefahren. Also das war schon alleine von der Familie, das war schon ganz schön, mich da jedes Mal freizustellen, dass ich da kein weiter Theater hatte. Ja.
Welche waren denn die talentiertesten Spieler in den Jahrgängen E und D, die Sie da trainiert haben?
Ja, da gibt es ja viele. Wie gesagt, diesen Dings war es. Vor allen Dingen sind einige da wirklich in der E-Jugend schon sehr gut gewesen, ja, in der E-Jugend zu werden und die das aber oben nie geschafft haben.
Wer denn zum Beispiel?
Das sind also, ach du Gott.
Es ist fies. Ja. Der Mann ist über 80.
Also, ja. Ich hatte,
bei mir ist Stefan mit dem Namen. Siehst du, ich sag schon zu dir, Stefan. Oh Mann. Ja.
Nee, ich meine.
Aber ich helfe Ihnen mal. Ich habe einen Namen gefunden, der heißt Leo Hinrichsmeier. Was fällt Ihnen zu
Hinrichsmeier ist zum Beispiel auch einer, der kommt von außerhalb. Der kommt von Osterwelling. Beispiel von Osterwelling. Und der hat bei mir auch angefangen, hat sich da vorgestellt und hat dann habe ich gesagt, gut, in Ordnung. Wenn wir den jedes Mal bringen können, habe ich nichts dagegen. So. Und dann erinnere ich mich, das ist ein sehr intelligenter Mann.
Ja, ging hoch bis in die Oberliga.
Der hat ja beim FCM dann gespielt.
Hat er nicht sogar bei RB Leipzig gespielt eine Zeit lang?
Das kann sein.
Ja. Auch da gab es Falkenberg, da gab es hier.
Fabian Falkenberg.
Ja, Fabian Falkenberg.
Jetzt Co-Trainer in Gummern. Spielt kein Fußball mehr.
Ja. Und dann
beim Jonglieren nicht scheitert.
Der Rothaarige, der dann nachher auch in Dings gespielt hat.
Sammer.
Nee. Ach, du, wie heißt du denn?
Er wird, wenn er es sieht, oder wenn Menschen, die ihn kennen, dann.
Vielleicht ein Moritz?
Nee.
Das war der gleiche Jahrgang, der 90er Jahrgang?
Komm jetzt nicht drauf. Der hat dann gespielt bei, ich weiß nicht, in Leipzig und dieser Richtung. Da hat er dann auch gespielt in der DDR-Liga.
Ach so, so, ja, so weit weg.
Wir sind jetzt gerade richtig. Warte, das klingt jetzt doch schon fast nach Sommer. Ich habe noch eine andere Frage. Gibt ja hier diese Personalie, auf die Menschen in Sachsen-Anhalt, insbesondere in Magdeburg, auch stolz sind, bei Marcel Schmelzer. Haben Sie den irgendwann mal unter Ihren Fittichen gehabt oder nur beobachtet? Weil das könnte ja sein, dass Sie damals parallel gewesen sein müssten, FCM und Fortuna. Stimmt das?
Marcel Schmelzer habe ich auch aus der Schule geholt. Den habe ich also aus der Schule geholt, da habe ich
seinen Eltern gefällt das.
Ja, Schule geholt, das heißt, und habe dann trainiert in Neustadt mit dem auch in der Arbeitsgemeinschaft.
Okay.
So, und da habe ich dann von der Arbeitsgemeinschaft, der Jüngere, der Bruder.
Ja.
Der hat immer gequäkt, weil er nicht mitmachen durfte. Dann habe ich ihn immer mal mitmachen.
Martin gefällt das jetzt, dass er immer gequäkt hat, wie eine kleine Bele.
Er hat immer gequäkt, habe ich ihn ein bisschen mitmachen lassen. Und Marcel Schmelzer habe ich dann zum Fortuna. Ja, Fortuna gebracht. Ja, der war ja erst bei TuS und dann nach Fortuna gebracht. So, und dann habe ich dem vorgeschlagen, hatte Horst Sarter, der ist jetzt auch schon tot. Horst Sarter, der hat den dann aber trainiert bei Fortuna und hat den weiterverfolgt und dann hat er mir den vorgeschlagen für den Stützpunkt. So, und dann habe ich den in Stützpunkt dann genommen. So, und vom Stützpunkt ist der sofort dann zum Club gekommen und hat dann im Prinzip da gespielt und ist mit Kullmann. Aha. Mit Kullmann ist der dann so, und Däumeland und Kullmann, Däumeland und ja, sind sie nach Dortmund gefahren, weil irgendeiner da Verbindung hatte, sind nach Dortmund gefahren zum Probetraining. Und da hat Kullmann als Einser überzeugt. Und Kullmann, das war wieder einer, der kam aus Darkstedt gleich bei Halberstedt. Und den hat Binsker mitgebracht. Binsker.
Aber geil ist, dass du jetzt wieder so Zeitrechnung.
Jetzt kommen wir
Zeitrechnung.
Ich war gar nicht so weit weg vom Profifußball, weil diese 2-3 Monate.
Die, von der Einstellung, was das Geld angeht, sowieso.
Die Marcel bei TuS gespielt hat, bevor es dann zu Fortuna ging, zwischen Schule und wo sie ihn rausgeholt haben und Fortuna. Da hatten wir, glaube ich, 6-7 Einheiten zusammen bei TuS Neustadt.
Okay. Du mit Schmelle.
Ja, und der ist dann aber zu Fortuna und der Weg ist ja jetzt bekannt.
Und, aber wenn nur Kullmann überzeugt hat in Dortmund, wieso ist dann Schmelle da auch gelandet?
Ne, ich weiß nicht, ob die Geschichte tatsächlich stimmt. Rein theoretisch wollten sie wirklich nur Kullmann und Schmelle haben sie dann aber auch noch mitgenommen.
Ja.
Bei Däume hat es nicht gereicht.
Nee, es ging darum, dass der linke Verteidiger im Herrenbereich, der ist der linke Verteidiger, den sie da hatten, der ist ausgefallen.
So,
in der Herren. So. Und Schmelle, das war Linksbeiner.
Genau.
Ja, Schmelle war Linksbeiner. Und dann haben sie gesagt, pass mal auf, wenn das Linksbeiner ist, dann nehmen wir den noch dazu.
Und überzeugt hat tatsächlich Kullmann. Und mein Weg mit Kullmann hat sich dann wieder geschnitten. Das weiß ich, dass er aus Sargstedt kommt. Wir haben in Halberstadt zusammengespielt. Bei Kullmann ging es ja dann in Dortmund kurz bergauf. Bei Schmelle ging es nur noch bergauf. Und bei Kullmann, der hat dann, glaube ich, 1-2 Einsätze gehabt unter Kloppo. Ja. Und dann ging es halt nur noch.
Deine Theorie ist ja, dass Schmelle nur so erfolgreich war und auch in der Nationalmannschaft gespielt hat, weil wir gar keine Linksverteidiger hatten. Richtig gute.
Nee, ich baue die Theorie anders auf. Das klingt wenig wertschätzend für Schmelle.
Ich weiß, würde ich es nochmal in deren Mund
überhaupt legen. Überhaupt nicht. Ich sage trotzdem, der einfachste Weg in den Profifußball ist, wenn du Linksfuß bist, als Linksverteidiger oder linker Innenverteidiger.
Okay.
Kommst du am schnellsten in den Profifußball.
Okay. Ich habe noch eine, ich will
uns... Ja, Günther Braun hat gerade genickt.
Ja, klar. Der freut sich, dass du jetzt endlich mal ein paar Namen kanntest. ich will uns noch eine Brücke bauen. Sie haben jetzt mehrmals dann auch gesagt, das lag an dem und dem und dass das beim FCM nicht geklappt hat und so weiter.
Warte mal, wir sagen Binsker. Binsker, das war auch so ein Mann.
Max oder Felix?
Ja, Felix.
Felix.
Max war ein absoluter Chaot. Das war ein absoluter Chaot. Das war dein Bruder. Ja. Das war ein Chaot. Aber Felix Binsker, das ist einer der talentierteste auch gewesen. Das war einer, der auch 80 Tore geschossen hat. Oder Philipp Blume. zum Beispiel, weil ich vorhin nicht so gleich den Namen hatte. Und Philipp Blume, den hätte ich in der E-Jugend sofort gesagt, den haben sie schon gesichtet für bei Bayern. Da ist er zum Sichtungstraining eingeladen worden bei Bayern. Aber da waren die Eltern wieder schuld. Die wollten den nicht so früh nach Bayern schicken, ja? Sondern die wohnten ja irgendwie hier hinter Wolmerstetten.
Lindenberg.
Lindenberg. Oh gut, klasse.
Dein erstes Lob in der Sendung, Danny.
Ja, das ist so meine Jahrgänge. Das haben wir
aber trotzdem nicht.
Ja, der wohnte der. Der wollte den natürlich auch studieren lassen.
Ja.
Und dadurch ist der mal nie richtig oben angekommen. Warum? Weil die erste Pflicht war eben studieren. Und dann ist er gleich nach dem, ja, mit 18 Jahren nach Hannover gegangen und hat dann in Hannover denn da trainiert und da hat aber in Magdeburg gespielt. Ja, und in Hannover trainiert. Ja, und da kann man sich vorstellen, dass da im Prinzip nicht viel Leben drin war. Ja. Und dadurch ist ja auch ein bisschen, ab ja dann noch 1000 gespielt oder sonst was.
Ich würd,
und um es abzuschließen, jetzt spielt er bei Seilerwiesen.
Ja, jetzt spielt er Seilerwiesen, tut mir seelenleid, aber da sind jetzt noch ein paar andere, die...
Blume war der Name, ja, von dem Mann.
Blume, ja.
Lieber Blumi, wenn du das hier hörst, du hättest ein Bayern-Spieler sein können, sagt Günther
aber
Braun.
Aber ich finde den Weg, der danach eingeschlagen wurde, ja komplett sinnvoll.
Aber warte, ich würde die Begrifflichkeit, da sind die Eltern schuld gewesen, vielleicht mal ein bisschen entkräften, weil es komplett in Ordnung ist, wenn Eltern sagen, wir haben hier diverse Dinge und besprechen das im Familienkontext und entscheiden uns dafür, dass der Weg so und so und so läuft und Seilerwiesen ist natürlich auch ein ehrenwerter Verein, scheiße auf dem FC Bayern München und dass Herr Braun das natürlich so formuliert ist, dem Umstand geschuldet, dass er halt offensichtlich, wie man hier auch in der Sendung mitbekommt, ein absolut Fußballverrückter ist und wenn Sie in der Situation gewesen sind als Elternteil, hätten Sie natürlich gesagt, na ab dafür, Bayern München, beste Ausbildung, da passiert doch was, Hermann Gerland wird den schon groß machen und fertig ist die Laube, oder?
Das ist richtig, ja. Weil er jetzt zu diesem Zeitpunkt das Talent gehabt hat.
Ich wollte nur sagen, dass man halt immer abwägen muss und die Eltern sind schuld gewesen, klingt so, ihr habt mir das ganze Leben versaut. Ich habe mal noch eine Frage jetzt zu diesem FCM-Ding, weil wenn Sie jetzt mal so drüber nachdenken, ist da irgendwas, wo Sie auch selbstkritisch dann sagen würden, hier hätte ich mal nicht ganz so viel laut sein sollen oder habe irgendwie was formuliert, was man nicht formulieren musste, weil das damals dann so ein bisschen gekracht hat und nicht funktioniert hat?
Ach, das, naja. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange ich beim Club war. Das war, glaube ich, müsste ich sagen, ich war 5 oder 6 oder 7 Jahre ungefähr beim Club. Ja, so, da habe ich natürlich auch einige Jahrgänge gehabt, die ja sehr, sehr, sehr gut waren. Und dann weiß man, hat immer darauf gewartet, dass die da irgendwie mal oben einschlagen. Aber der Weg ist dann doch immer sehr, sehr weit. Und wer das da wirklich schafft, der schafft das nur mit Akribie und mit Leistung und mit Willen. Willen ist entscheidend oder auch Ehrgeiz, ja, dass das irgendwie was geschürt wird. Ja, aber wie gesagt, Diskrepanzen gab es dann wirklich nur zwischen den Herrn Müller und mir. Und wie gesagt, da bin ich immer so ein Mensch, der dann auch wirklich dann auch mal ein bisschen aneckt. Ja, ja. Zum Beispiel hat er zu mir gesagt, ich habe einen Ball, ist er in meine Kabine gegangen hier oder meine Ball, wir hatten hier noch ein Ballregal, so, und da war ein Ball drin von Adidas. So ein Adidas. So. Und ich habe den da drin gelassen, den Ball, weil sie mir den zugespielt haben. Ja. So, dann habe ich den da gelassen. Und er kommt hin und stellt sich mit dem Ball dahin und so macht ihr hin. Braun, du hast einen Ball von Adidas in deinem Schrank.
Und weil so damals was. Ein Ulsportvertrag
so wahrscheinlich. Ungefähr. Und wir haben einen Vertrag mit hier.
Mit wem anders?
Ja, mit
Ulsport, glaube ich.
Ulsport war das zu diesem Zeitpunkt, ganz genau. So, dann habe ich gesagt, hier, Kollege, dann habe ich dem den Ball fast an den Kopf geschmissen. Dann habe ich ihm gesagt, ich sage, pass mal auf, ich sage, den Ball hat mir ein alter Herr über den Pfauen zugeschossen. Ich sage, aber wisst ihr was, ich wollte nicht zurückschießen und wollten nicht kaputt schießen. Ich sage, ich habe ihn dann genommen und habe mich noch bedankt. Ich sage, das war das Einzige. Scheiße. Und warum? Weil die Sportschule, die hat Adidas, ja, und die haben den Ball darüber gehauen und keiner wollte darüber wegsteigen, so, und haben, und uns hat der alte Mann, der den gefunden hat, den Ball darüber gespielt. Und Mick hat er da gewisserweise angezählt, ja.
Ich habe den Eindruck, wenn man da ein bisschen entspannter miteinander gesprochen hat, auf beiden Seiten, geht auch an dich, Günther, dann hätte man da die eine oder andere Sache besser klären können, aber ich wollte das nur offen lassen, weil es sind ja immer zwei Seiten einer Geschichte, ja, die da so erzählt werden. Und es tut einem natürlich in der Seele weh, wenn dann halt so ein altes Schlachtschiff aus Fußball so viele Jahrzehnte, so viele Sachen gesehen, wenn das dann verloren geht, wenn man den Eindruck auch hat, dass halt da wirklich, gerade was das Grundlagen und das Techniktraining und so angeht, dass da dann einer weg ist, der das einfach so gut kann. Was halten Sie denn eigentlich vom modernen Fußball?
Ja, ich sage, wenn es danach geht, um modernen Fußball, um moderne Fußball, ist heutzutage Ausbildung bis zum geht nicht mehr. Ja, wer heute nicht direkt spielen kann, ist eigentlich schon im Prinzip verlorener Fuß. Ja,
ah, okay.
Ja, denn die Entwicklung ist doch in dieser Richtung so gegangen, dass 1-1-Situationen, die sind zwar erwünscht, aber sind nur erwünscht für die Linien, die es auch können und die auch Prozentzahl, ungefähr 90% haben, wenn, dass sie auch vorbeikommen. Ja? Wer nur 50% hat, ich sage, die werden erschossen. Warum? Weil jeder Ballverlust kann sofort in die Gegenoffensive gehen und da fehlt dann vielleicht einer hinten. Ja? Und das ist das Problem. Wir bilden zwar aus, aber wir müssen so ausbilden, dass mindestens so 80-90% Individualisten wieder im Vorschein kommen und wirklich auch 1-1-Situationen lösen können, um dann wirklich mal Überzahlverhältnisse zu lösen. Ja? Und zu erspielen.
Darf ich einen Test machen, Danny? Ich sage dir jetzt, was ich glaube, was ich verstanden habe. Ausbildung aus Sicht von Herrn Braun. Ausbildung, viel Taktik mit wer wann wo irgendwie wo zu sehen, zu sein hat, mit vorausschauend und 37 verschiedene Variationen im Kopf. Wenn der das macht, muss ich das machen oder kann das machen, aber muss dann darauf achten. Also viel Fußballschach im Kopf. Und wichtig ist ja beim Fußball, was wir alle gemerkt haben, die besonderen Ereignisse, Überzahlsituationen und Torchancen werden ja oft auch kreiert, wenn jemand im 1-1 etwas macht, was niemand erwartet. Das können von 100 ein Halber kann das von Natur aus. Und Herr Braun kritisiert, dass wir nicht den anderen 5 oder 6, die das Zeug hätten, mit ein bisschen Ausbildung, die Chance geben, sich zu entwickeln. Sondern dass gezielt nur nach diesem einen einzigen Supertalent gesucht wird. Ansonsten viele Indianer, die sich gefälligst an die Taktiktafel halten. Und das ist aus seiner Sicht nicht richtig. Habe ich das richtig verstanden?
Das war jetzt wirklich sehr, sehr kompliziert formuliert. Das hat der Braun schon besser gemacht. Aber ich glaube, in Gänze ja.
Du Sack.
Was, glaube ich, noch ein Stück weit fehlt, ist die Dynamik und die Aggressivität und die Physis, die ja auch noch jetzt im modernen Fußball.
Kann man auch entwickeln, das ist ja nicht nur Talent.
Nee, was der Unterschied zu damals ist, seine Frage war ja, was im modernen Fußball ist.
Ja.
Und ich gehe da jetzt nicht ganz so mit, weil ich glaube schon das Gefühl habe, dass viele 1-1-Situationen gewünscht sind, auch positionsunabhängig, gerade defensiv als auch offensiv. Von daher, ja, aber ja, hast du richtig verstanden.
Hm. Was können wir machen, Herr Braun?
Defensiv würde ich erstmal nicht unterschreiben. Ja, warum? Defensiv ein Ballverlust ist gleich Tor oder ein halbes Tor. Wenn ich vorne einen Ball verliere, ist es sind es nur 15% Tor. Hm. Ja, also hinten in der Abwehr 1-1-Situation, das ist nur auf Außenpositionen, wo ich mir das hier so weise noch erlauben kann. Aber grundsätzlich nicht im zentralen Bereich, dann ist es tödlich.
Korrekt.
Ja. Das,
also meine bezog sich eher im Defensivverteidigen 1-gegen-1-Situation. Analog
Bayern. Spricht das nicht ein bisschen gegen dieses hinten rausspielen? Was Tietz so bis auf die Spitze
zieht? Also ich glaube, in 10 Jahren wird es das nicht mehr geben.
Dieses hinten rausspielen der Torhüter und die lassen ja mit einer...
Ich glaube, da kannst du eine Schablone auf das Spiel Champions League Bayern in Paris setzen. Ich glaube, dass so in 10 Jahren der Fußball aussehen wird.
Okay.
Viel auf Ballgewinn, schnelles Umschaltspiel, hohe Ballgewinne, 1-1 verteidigen über den ganzen Platz.
Okay.
Und das versuchen ja jetzt schon auch Trainer und Trainerinnen im Amateurbereich, also Verbandsliga, dass man da gar nicht mehr versucht, den Gegner auf die Seite zu lenken und die auf, da will man ein Pressing-Opfer haben, sondern klares 1:1 verteidigen und Ball jagen. Und das meine ich mit Physis, da brauchst du halt eine gewisse Grundphysis als Spieler.
Ja. Ja. Wir haben extrem viele Nachrichten auch noch bekommen und du hast eigentlich auch noch eine Geschichte, aber wir sind schon richtig weit in der Show.
Lass mal, heben wir uns alles auf, das war wundervoll heute.
Eine schöne Zeitreise, Herr Braun.
Ja.
So ein bisschen, ich hatte teilweise noch den Geruch von Post Magdeburg in der Nase, wenn sie was erzählt haben, wo die Fußbälle noch aus richtig braunem Leder war und die fettet werden mussten und man vor dem Training die erstmal hochschmeißen musste, ob man einen geraden Ball abkriegt, die anderen haben geeiert und wie die gestunken haben in so einem alten Postsack wurden die auf den Platz gebracht. Das war eine schöne Zeitreise. Wir halten fest, früher war vieles irgendwie romantisch und nostalgisch, aber nicht alles besser. Ein paar haben überlebt, einer davon sind Sie und das ist auch gut so. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Gesundheit und dass noch ein paar junge Talente das Vergnügen haben, bei Ihnen jonglieren zu lernen und auch alles andere. Fällt Ihnen noch was ein, was wir hier sagen sollten? Haben wir irgendwas ausgelassen?
Naja, es gibt, wie gesagt, es gibt eine Anekdote hier, die man vielleicht noch erwähnen kann, weil die ja darauf auf gewisse Weise aus sind, wo ich mal wirklich mit der Mannschaft da in M war. Ja, bin ich mal mit TuS nach M gefahren. So.
Vor Wende oder nach Wende?
Genau nach der Wende.
Also so 90?
Ja, genau 90.
Okay.
Ja, 90. So. Und da hat es für jeden Spieler 25 Mark gegeben. Damals noch Mark. Für jeden Spieler.
West oder Ost?
West okay. Waren eingeplant.
Ja.
So. Und ich hatte ja eine gute Beziehung noch zum Club und die Club, die sind nicht gefahren. Und da habe ich angeschrieben oder telefoniert nach M, ob ich mit als TuS da kommen kann. Und da haben die gesagt, klar, sind sie einverstanden. Ich sage, gut, dann würde ich mich freuen, wenn ich da eingeladen werde. So, und dann haben die gesagt, was hast du denn für ein bisschen Verkleidung? Was ist Ihre Kleidung? Ich sage, gelb-schwarz haben wir. Wir haben gelb-schwarz. Hat mir noch nicht bei ihr großartig gedacht. Ja, ich dachte, die fragen ja, wen Mannschaften die da einladen oder sonst was. Na gut, und dann ging's los. Wie machen wir das? Wie machen wir das? 25 Mark gibt's. 25 Mark wird. Und das ist die Situation, die ich sage. Da haben sie mir Uli Stutzinski als Parteisekretär mitgegeben. So. Und dann, und meinen Betreuer noch mitgegeben. Und dann ist los. Wollten wir losfahren mit Eltern. Die Eltern sollten da alle übernachten. Wollten wir hinfahren mit dem Auto. Und dann war das Wetter aber so schlecht, weil es am 6. Januar, weil es ganz genau noch am 6. Januar war. So. Und dann haben wir gesagt, Mensch, müssen wir absagen, warum, die Eltern wollen nicht. Und dann habe ich mir einen Zug ausgeguckt und dann sind wir mit dem Zug erstmal nach Braunschweig gefahren, von Braunschweig nach M. Und dann haben die schon gestanden auf dem Bahnhof und haben uns gewisserweise erwartet. Dann war für uns ja total neu, dass sie da einer schon nichts erwartet. Ich meine, dass uns einer kommt, ja, aber waren gleich mehrere, die uns erwartet haben. Wir waren nur die ersten DDR-Sportler, die da oben in Emmen aufgetaucht sind. Und wir haben sie uns gleich zu einer Kneipe gebracht, Ich denke, wir sind gleich in so einem Rundgang gewesen und dann gesprochen, gut in Ordnung. Dann uns vorbereitet, dann für das Turnier, das war dann Nachmittag fing das an und das ging dann einen anderen Tag weiter. So. Und wir gespielt, wir haben einen dritten Platz gemacht als TuS und dann kamen sie alle an, auch Frau, kommt denn das ihr TuS, kennt kein Mensch so ungefähr und immer, wir machen hier einen dritten Platz und bei den ganzen Mannschaften, die da oben sind, die eigentlich gedacht haben, wo sie irgendwie stehen, ja, so. Richtig. Jetzt bin ich wohl auf den Faden verloren.
Wahrscheinlich, ja. Also ich vermute, dass es jetzt gleich noch um Klamotten geht, oder?
Ja, ja. So, und wo wir dann uns umziehen wollten, da haben die uns auf einmal eine Kluft mit dem Kluft genau. gegeben. Eine gelb-schwarze Kluft gegeben, geschenkt. Mussten wir dann auch natürlich damit spielen, ist ja logisch. Ja, und die wollten ja das auch sehen. Dass, und dann ging es auch um diese 25 Mark. Dann habe ich gesagt, was machen wir denn mit dem Geld? Ja, mit Uli Studzinski. Ja. So, ich sage, pass auf, du kannst alles machen. Aber die Kinder kriegen Geld. Ich sage, wenn sie auch nicht alles kriegen, aber die kriegen Geld, dass die zumindest erstmal auch sich was kaufen können oder sonst was. Die sind dann, haben sie auch alles Mögliche angebracht und Bleistifte, Kugelschöfte und das und der brach. Was die denn alles so gekriegt haben von den Geschäften, die sie da mehr oder weniger das abschreiben konnten. Ja. Ja. Und so, und dann haben wir gesagt, gut, kriegt jeder 10 Mark. Hat jeder 10 Mark gekriegt und dann haben wir die Kinder losgeschickt, dann sind die da rumgerannt und haben was erkauft. Der eine kam mit einer
Wasserpistole.
Wasserpistole, die andere kam. Und das Größte war, einer, da habe ich mich richtig mit geschämt, da kam einer in dem Hotel, wo wir waren, wo wir uns da treffen wollten, Hotel kam, der kam mit einem bunten Morim. Er hat noch nie so eine Morim gesehen, so eine, wie sie jetzt hier sind, saubere Morim hat er noch nie gesehen. Ja, hier gab's doch nur die Dreckchen und hier die sauberen Morim, kam der da mit drin und zeigte mir die Dinge. Ich dachte, Gott, nee. So, und wie gesagt, ich möchte mal da nicht hinterherhaken, wo das Geld überhaupt geblieben ist. Das kommt ja, aber jeweils, ich habe das durchgesetzt, dass zumindest die Kinder da 10 Euro lernen haben.
Wir sind eingestiegen mit ein paar Geschichten aus alten Zeiten. Das war nochmal eine schöne Geschichte aus der alten Zeit. Es würde mich interessieren, ob diese Kluft in den heiligen Hallen von TuS noch existiert.
Wir durften sie ja nicht anziehen.
Ach Quatsch.
Nee, wir durften sie ja nicht anziehen. Warum? Weil das Level hier drin war mit Adidas.
Ja. Ja. Aber 90 war doch dann eigentlich schon langsam.
Wir durften sie nicht anziehen am Anfang. Nachher durften wir sie anziehen, aber am Anfang durften wir sie nicht anziehen.
APV.
Haben sie praktisch abgelehnt. Das können sie nicht machen.
Die Zeiten haben sich dann geändert. Ja. Lieber Herr Braun, vielen Dank für diese schönen Geschichten. Ja, wenn ihr alle Nachfragen habt, auch an Herrn Braun, oder wenn Herr Studzinski jetzt noch eine Klage schicken möchte, dann einfach... Man musste machen, schreiben. Wir kümmern uns darum. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Musste machen. Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.